müssen Sonnen senden. Und wir sind der Radio vom Chaos Computer Club. Und der Radio ist am Mikrofon. Wieder der Radio hier zu. Der Radio.
Und damit herzlich willkommen zu Def Radio hier auf Radio Free FM. Es ist Sonntag, der 5. Februar 2017 und wir sind wieder da mit einer unserer traditionellen Faschingssendungen. Vielleicht hört man es im Hintergrund so ein bisschen. Wir haben direkt vor dem Studio lautstarke Musikbespaßung. Ja, ihr kennt es vielleicht von früheren Jahren, irgendwie geht es uns jedes Jahr so, dass wir einfach vergessen, dass hier Narrensprung in Ulm stattfindet, typischerweise an einem Sonntag, an dem wir auch Sendung haben. Und so ist das auch heute wieder und im Moment hält sich das noch in Grenzen, zumindest hören wir uns im Moment noch selber.
Zumindest das Feedback auf den Kopfhörern ist noch so, dass wir uns selber hören.
Ja, genau. Und sollte das irgendwann so laut werden, dass wir uns nicht mehr selber hören, beziehungsweise die in Verdacht haben, dass man uns nicht mehr richtig versteht, dann müssen wir vielleicht mal eine kurze Pause einlegen, bis es wieder ein bisschen ruhiger geht. Normalerweise klappt das immer ganz gut. Und ja, ihr hört Radio Free FM, wir sind Def Radio, euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Neben mir hier im Studio sitzt Tai. Servus.
Hallo.
Und ich bin Matu. Und wir haben heute eine ganze Mischung an Themen mitgebracht. Es ist in letzter Zeit, ich finde, relativ viel Spannendes passiert. Darüber wollen wir sprechen. Wir werden auch hin und wieder mal ein bisschen Musik spielen. Ein bisschen Musik haben wir ja auch schon gespielt. Und heute gibt es wieder freie Musik. Das heißt, Musik, die unter einer Lizenz steht, dass wir sie zum Beispiel auch im Podcast noch mit anbieten dürfen. Normalerweise ist ja, also viele Musik, die typischerweise so läuft, ist ja geschützt und wird von Rechteverwertungsgesellschaften eben verwertet. Und in dem Fall dürften wir sowas nicht spielen, aber es gibt eben lizenzfreie Musik bzw. Musik mit Lizenzen, die so etwas erlauben. Und unsere Quelle heute hier ist wieder Jamendo, was ein großes Portal ist für solche freie Musik. Also wenn euch die gefällt, schaut da mal rauf. Der erste Song, den wir gespielt hatten, war Give Yourself Away von Mickey Blue. Und als zweites hatten wir noch /Dev/Music von Partition 36. Was ich mal ausgesucht hatte, weil es gut zu unserer Sendung /Dev/Radio passt. Zumindest vom Titel. Ich finde auch den Song gar nicht mal so schlecht. Also eigentlich sogar ziemlich gut. Ja, worüber reden wir denn heute so? Wie gesagt, es ist einiges passiert. Also ich muss, also so ein bisschen hört man doch auf den Kopfhörern den Hintergrund, die Hintergrundmusik. Wie geht's dir da? Also je nachdem. Aber ich glaube, man versteht uns noch ganz gut.
Ja, ich glaube, man hört uns noch.
Man hört uns ganz gut. Ja, was die Welt die letzte Woche viel beschäftigt hat, war ja die USA. Beziehungsweise Trumps Idee. Jetzt wird's lauter im Hintergrund. Trumps Idee, Bürger aus bestimmten Staaten nicht mehr in die USA einreisen zu lassen. Das waren insbesondere eine Liste von muslimischen Staaten, eine Liste, die auch sehr viel kritisiert wurde, und die Entscheidung selber wurde sehr stark oder wird sehr stark kritisiert, soll auch immer noch durchgesetzt werden. Aber gestern ist da noch was passiert.
Ich sollte dringend aus meinem Stein hervorkriechen.
Also, was ist dein? Hast du es gar nicht mitbekommen?
Ich hab gar nichts mitgekriegt.
Ist vielleicht auch besser so. Ist vielleicht angenehmer so, das alles nicht so stark mitzubekommen. Naja, was ist passiert? Ich glaube, ja, im Prinzip ist klar. Ja, also Trump hat per Dekret beschlossen, es dürfen Bürger aus bestimmten muslimischen Ländern nicht mehr in die USA einreisen. Die Begründung ist, sie wollen gefährliche Menschen nicht mehr im Land haben. Also es geht gegen Terroristen. Das ist ganz sinnvoll. Ich habe dann auch noch mal eine Liste gesehen, wo irgendwie verglichen wurde, was für Staatsbürger in den USA überhaupt schon Anschläge verübt haben. Und das waren wohl keine aus diesen Ländern, die denen jetzt die Einreise verwehrt wird. Allerdings habe ich nicht geprüft, ob diese Information stimmt. Also wen das interessiert und das zitieren möchte, da müsste man nochmal nachschauen, ob das tatsächlich so korrekt ist. Da habe ich jetzt nicht mehr genau drauf geschaut. Naja, also trotzdem, was ist jetzt passiert? Und zwar gestern kam die Nachricht, ja, gestern Samstag, 4. Februar, kam die Nachricht, dass ein Richter im Bundesstaat Washington das Dekret ausgesetzt hat und gesagt hat, so, ja, das ist, das kann man so nicht machen. Und zunächst wird dieses Dekret eben ist nicht rechtmäßig und es wird sofort gestoppt. Was übrigens auch interessant ist, ist bleiben wir erstmal bei dem Thema. Erstmal ist es also nicht durchzusetzen und die Regierung Trump hat da schon einen Eileintrag dagegen eingelegt, um irgendwie zu sagen, so ja, wir wollen das aber durchsetzen. Die Nachricht kam nämlich heute, dem wurde allerdings erstmal nicht stattgegeben. Das heißt, im Moment ist das Ganze erstmal noch ausgesetzt und jetzt das, was ich sehr interessant finde an der Sache ist, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten so ein Dekret erlässt, dann ist das sofort gültig. Ja, was auch irgendwie zeigt, dass dieser Mann halt einfach viel mehr Rechte als viele Staatsoberhäupter von anderen Ländern. Zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland. Irgendwie der Kanzler, die Kanzlerin haben nicht einfach die Möglichkeit, solche weitreichenden Sachen einfach für sich zu beschließen und auch in so einer Geschwindigkeit durchzusetzen. Ja? Wenn ich mir vorstelle, wie sowas in Deutschland läuft, da dauert es, bis irgendein Gesetz oder so eine Vorschrift durchgesetzt und in Kraft ist.
Das Letzte, was wir was hatten, ging das richtig in die Hose. Lassen wir das Thema.
Worauf sprichst du an?
Geschichte.
Achso, okay, also vor der Bundesrepublik.
Ja.
Okay. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall ist das in den USA so. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also das muss man sich einfach im Kopf behalten, dass da einfach ganz andere Voraussetzungen sind als in anderen Teilen der Welt. Und ja, ich glaube, wir machen mal die Mikroempfindlichkeit ein bisschen runter.
Ja, ich muss mich jetzt woanders hinsetzen und noch näher ans Mikrofon gehen.
Und gehen näher ans Mikrofon, um den Hintergrund
zu pegeln. Jetzt sehe ich zwar meinen Bildschirm nicht mehr, aber...
Wir geben unser Bestes. Naja.
Die werden da draußen ja immer lauter.
Ja, gut. Die wachen auch langsam auf, ne? Jetzt ist 13 Uhr. Jetzt geht's so langsam los. Naja, wir haben es die letzten Jahre überlebt, wir werden es auch jetzt überleben. Wie gesagt, wenn's zu laut wird, machen wir ein bisschen öfter Musik und schauen, wie es so läuft. Gut, irgendwie verpassen wir Fasching immer. Irgendwie beim CCC ist Fasching nicht so das große Thema. Eigentlich auch ganz interessant. Ja, so viel dazu. Also das ist Dekret, Leute aus bestimmten Ländern nicht mehr in die USA einreisen dürfen, ist jetzt ausgesetzt und es wurden wohl auch schon Leute festgehalten an den Grenzen, die jetzt aber dann wohl einreisen durften, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und ja, wir sind gespannt, wie das weitergeht, weil Trump hat ja lautstark angekündigt, dass er sich stark machen möchte gegen illegale Einwanderung, wie er das nennt.
Naja, er hat, und so wie ich jetzt das gelesen habe, hat er online gegen den Richter, der das Ding in den Riegel vorgeschoben hat, gewettert und wirft ihm jetzt vor, er würde die Tor und Tür für Terroristen öffnen.
Ja, wie man ihn kennt, macht er das auch? Getwittert hat er: "The opinion of the so-called judge, which essentially takes law enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned." Sagt er, also die die Meinung dieses sogenannten Richters nimmt praktisch die Möglichkeit, das Gesetz durchzusetzen, weg von unserem Land. Und das ist doch lächerlich und das wird umgeworfen und reformiert. Ja, ist auch spannend. Da fällt mir auch, also im Zusammenhang mit dem hier, als diese Sache rauskam, ja, dass Trumps Regierung, ich weiß auch gar nicht, wie stark er da selber dahinter steht und wie seine Berater und seine und die anderen Leute, die da, er ist ja nicht alleine, ja, er hat ja durchaus Leute, mit denen er sich bespricht, die da auch was zu sagen haben. Ich weiß nicht, wie viel die damit zu tun haben. Naja, auf jeden Fall, als das Ganze rauskam, da hat sich ja sehr stark Widerstand gebildet. Insbesondere auch von zum Beispiel einigen Senatoren aus anderen Bundesstaaten der USA. Und direkt darauf, ich glaube, es war eine Sprecherin, ich weiß nicht mehr genau, aber jemand aus der Trump-Regierung meinte dann so, ja, die Diplomaten sollen gefälligst das Ganze unterstützen oder sie können gehen. Und das ist natürlich nicht so ganz, wie man sich eine Demokratie vorstellt.
Ja, ganz schlimm.
Ja, wir sind gespannt, Trump, wie das weitergeht. Den
typischen Trump.
Ja, es ist echt noch offen, wie das weitergeht, die Sache. Ja? Also entweder die zwei Extreme wären ja eigentlich, entweder er wird durch Gesetze und Richter dann doch in seine Schranken gewiesen, sodass er ein bisschen kuschen muss und einsehen muss, es gibt einen Rechtsstaat, er kann eben nicht tun und lassen, was er will.
Aber den will er ja umschmeißen.
Oder er wird es tatsächlich schaffen, das langsam in diese Richtung zu bringen, dass er eben tun lassen kann, was er will. Und in dem Fall mache ich mir echt Sorgen, ob es überhaupt eine Zeit nach seiner Regierung noch geben wird, weil es könnte durchaus ganz schön eskalieren noch, so wie das jetzt sich anbahnt.
Also ich habe ein paar Sachen auf der Beobachtungsliste, so an YouTube-Medien, und das, wo sie sich am meisten Sorgen machen, ist, der Präsident setzt ja die obersten Richter ein. Also neue, wenn die alten ausscheiden.
Ja, aber die werden ja auf Lebenszeit eingesetzt.
Genau. Und dementsprechend, er wird den Supreme Court für Jahrzehnte nach ihm noch formen.
Das ist richtig. Also ich glaube, einen Richter hat er schon eingesetzt, soweit ich das mitbekommen habe.
Das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass irgendwie demnächst so 5 oder so oder mehr Leute in Ruhestand gehen von den aktuellen.
Oh, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Also ich glaube, er hat schon jemanden neu eingesetzt. Ja, da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig informiert. Also wen diese Themen im weiteren Detail noch interessieren, dem empfehle ich immer wieder gerne den Podcast Logbuch Netzpolitik, wo das Ganze in Breite besprochen wird und auch vielleicht ein bisschen, Entschuldigung, ich habe hier am Kabel gezogen, und vielleicht das Ganze auch ein bisschen fundierter als wir das hier in unserer Freizeitsendung machen können, weil Linus Neumann und Tim Pritloff beschäftigen sich da ein bisschen mehr mit und haben vielleicht da noch ein bisschen mehr Informationen vorliegen, als wir das jetzt heute hier haben.
Bleiben wir in den USA.
Okay.
Neues Thema. Also Google hat in Philadelphia anscheinend ein Rechtsstreit vorerst verloren. Und sie sollen jetzt dem FBI Mails von anderen, also die auf ausländischen Servern, also US-ausländischen Servern, oder wie ist das richtige Wort, also Server, die nicht in Amerika stehen, trotzdem rausgeben. Und es ist sehr verwunderlich, weil Microsoft hat auch ständig solche Klagen und die sind bisher immer die sind immer davon gekommen, dass sie es nicht rausgeben müssen. Google geht das natürlich in Berufung oder will in Berufung gehen. Und
interessant, ja. Heißt das, Google hat die schlechteren Anwälte? Es ist auch, also gerade das Justiz ist, also so Rechtsprechung ist ja auch sehr interessant. Da gibt es ja auch viele so um Präzedenzfälle und so, und da gibt es ja jetzt wohl einige schon. Ja. Und Google beschwert sich eben auch, dass die Richter von solchen Präzedenzfällen eben abweichen. Und generell ist es eigentlich spannend, weil, ja, wie ist das denn? Also Google ist natürlich eine Firma, die ist basiert in den USA. Also ihr Firmensitz ist in den USA. Jetzt weiß ich aber nicht. Ich vermute, dass sie genauso Firmensitze in anderen Ländern betreiben.
Ups.
Wäre jetzt zumindest meine starke Vermutung.
Mhm.
Und dann wäre es schon sehr spannend, dass da jetzt ein Gericht beschließen kann, dass sie Daten von diesen anderen Firmen oder von diesen Firmen, die eigentlich im Ausland ansässig sind, wieder in die USA verfrachten müssen, um sie da vom FBI untersuchen zu lassen. Und da eben an die Ermittlungsbehörden preiszugeben, dass...
Ich finde es interessant, dass es hochkocht, weil die haben schon... In den USA haben sie schon mehrere Programme, mit denen sie, also Programme im Sinne von
Überwachungsprogramme,
ja, mit denen sie sozusagen Nachrichten aus dem Netz fischen.
Ja, und gut, es ist natürlich leichter man kann das natürlich machen, man kann natürlich den Internetverkehr abgreifen und so, aber es ist natürlich leichter, zum Dienstanbieter zu gehen und sagen, gebt mir das Ganze mal schön aufbereitet. Also zum einen nicht verschlüsselt, sie wollen ja reinschauen, sonst müssen sie erstmal selber die Verschlüsselung knacken. Und zum anderen kriegst du dann natürlich nochmal mehr Meta-Informationen drüber, wenn du direkt zum Provider gehst. Würde ich jetzt mal so annehmen. Ja. Ja, auf jeden Fall ist es so, das Ganze ist noch nicht ganz durch, weil, wie gesagt, Google geht noch in Berufung.
Ich glaube, du musst jetzt lauter reden.
Ja,
noch lauter.
Vielleicht machen wir jetzt eine kurze Pause und hoffen, dass in ein paar Minuten ganz ein bisschen ruhiger ist. Wenn nicht, dann reden wir eben noch lauter. Ich muss hier mal irgendeinen Song raussuchen. Nimm einfach mal den hier, der da heißt If I Let You Down von Daniel Catarino. Und wir hören uns gleich wieder, vermutlich immer noch mit Hintergrund. Beschallung, aber mal gucken. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück mit Def Radio hier auf Radio Free FM. Falls es so klingt, als würden wir schreien, dann
schreien wir daran, tatsächlich
dass
ins
wir
Mikrofon.
Tatsächlich schreien. Den Song, den ihr gerade gehört habt, ist auch wieder freie Musik, auch wieder von Daniel Catarino und heißt Fools on Parade. Passt ganz gut. Fools, die Narren auf der Parade. Und genau das findet gerade vor unseren Fenstern statt. Der Song ist ein bisschen ruhiger als das, was hier gerade in Ulm auf dem Narrensprung stattfindet. Gerade geht's so ein bisschen.
Okay, sie haben sich zwischenzeitlich wieder beruhigt, das ist gut.
Aber es wird mit Sicherheit wieder ein bisschen laut im Hintergrund. Wie gesagt, es ist Fasching in Ulm. Passiert jedes Jahr.
Es ist halt Fasching.
Es ist halt Fasching. Genau. Wir machen jetzt trotzdem weiter. Wir waren schon, also wir springen heute thematisch so ein bisschen hin und her, aber wir waren bei Trump. Und Trump hat ja seine berühmte America First Rede gehalten. Ja, also diese Rede, wo er gesagt hat, so ja, Amerika kommt ab jetzt zuerst. Ja, also er findet, dass der Rest der Welt viel zu sehr Amerika ausnutzt und ja, keine Ahnung, irgendwie fühlt er sich da benachteiligt und hat das Gefühl, dass ihm viel, viel mehr weggenommen wird, als dem Rest der Welt zusteht. Und deshalb kommt jetzt Amerika zuerst. Und als Antwort auf diese Rede hat ein niederländisches Satire-Magazin eine Sendung dazu gemacht mit einer eigenen Rede. Da gibt es auch eine Übersetzung davon, die habe ich jetzt leider nicht gefunden, sonst hätten wir die vielleicht einspielen können. Aber vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen suchen. Es gibt auf jeden Fall YouTube-Videos mit deutschen Untertiteln oder zumindest englischen Untertiteln. Und ja, die sagen sehr, wir verstehen ja America first, aber können wir vielleicht sagen, die Niederlande als zweites. Und genauso haben dann andere Satire-Sendungen, da sind auf den Zug aufgesprungen und zum Beispiel das Neo-Magazin Royal mit Jan Böhmermann, die haben eine entsprechende deutsche Version davon gemacht. Auch diese gibt's auf YouTube, geht ein bisschen länger, so 10, 12 Minuten. Wen das interessiert, kann da mal drauf schauen.
Ich warte auf die Klage von Trump gegen Böhmermann.
Ich glaube, du musst dein Mikro einen Ticken lauter machen, sonst.
Okay, du musst es doch lauter machen, weil ich glaube, dieses Mikrofon, das bei mir ist, nimmt mehr Lärm von draußen auf als deins.
Es kann sein, ja.
Deswegen wollte ich es gerade leiser machen.
Gut. Ja, Trump gegen Böhmermann. Ich glaube, so weit guckt der gar nicht. Also ich glaube, der bleibt da in seinem Amerika und sein America First. Naja, auf jeden Fall, diese Satire-Sendungen sind durchaus sehr lustig und das ist vielleicht die einzige gute Seite an der ganzen Sache.
Ja, gute Sachen. Ich spring wieder zu Google.
Okay.
Und zwar Google tut für seine Enterprise-Accounts endlich S-MIME einführen. Also endlich, weil das ist schon längst überfällig sozusagen. Dass sie es überhaupt einführen, ist toll. Und es ist halt dadurch toll, weil du dann... S-MIME ist zwar nicht meine erste Wahl, was für E-Mail-Verschlüsselung angeht.
Also vielleicht müssen wir so kurz erklären, was S-MIME ist.
S-MIME ist eine Technologie zur E-Mail-Verschlüsselung.
Genau, wir haben ja schon öfter vielleicht wir haben es bestimmt schon angesprochen, aber es ist E-Mail-Verschlüsselung und es basiert auf Zertifikaten, so ähnlich wie Webseiten auch verschlüsselt sind. Also wenn man im Web browst...
Soweit ich weiß, sind es sogar die gleichen Root-Zertifikate.
Genau, es sind die gleichen Zertifikate. Wie funktioniert das? Wie funktioniert dieses Ding? Also wenn ich mich verschlüsselt auf eine Webseite anmelden möchte, dann muss ich ja irgendwie sicherstellen, dass ich den richtigen Schlüssel habe, weil wenn mir jemand einen falschen Schlüssel unterjubelt, dann bringt mir das Ganze nichts, verschlüsselt zu kommunizieren, weil dann sieht es für mich so aus, als würde ich mit jemand anderem kommunizieren, als ich das tatsächlich tue, und das wäre natürlich schlecht bei vertraulichen Sachen, und genauso ist das hier auch, und das ist eben so eine auf einer Public-Key-Infrastruktur basierte Lösung. Und das heißt immer, wir haben vertrauenswürdige Stellen, die signieren oder die beglaubigen praktisch, dass dieser Schlüssel tatsächlich der Entität gehört, die sie behauptet zu sein. Also in dem Fall zum Beispiel Google oder wenn man E-Mails verschickt, eben die einzelnen Personen, die diese E-Mails verschickt. Je nachdem.
Genau.
Genau. Und die andere Version wäre zum Beispiel Pretty Good Privacy mit PGP, mit dem sogenannten Web of Trust, wo es keine so zentrale vertrauenswürdige Stelle gibt, die das praktisch beglaubigt, diese Schlüssel, sondern man tauscht mit den Leuten die Fingerabdrücke aus und baut dann so ein Netzwerk des Vertrauens auf, deshalb Web of Trust. Und man kann dann sagen, so, ja, dieser Person vertraue ich, wenn die den Schlüssel unterschrieben hat, dann glaube ich, dass es der richtige ist. Und so muss man nicht unbedingt jeden selber treffen, mit dem man E-Mails austauscht. Und dann kann so über mehrere Ecken, kann man trotzdem verifizieren, dass der Schlüssel wahrscheinlich der richtigen Person gehört. Aber in dem Fall geht es eben um S-MIME, das ist das, mit der, wo eben so eine Certificate Authority, also so eine Zertifizierungsstelle, solche Zertifikate ausstellt bzw. signiert. So, etwas längliche Erklärung und jetzt um die eigentliche Nachricht.
Genau, Google lässt das jetzt mittlerweile zu für ihre Business-Accounts, dass man eben S-MIME-Zertifikate jetzt nutzen kann. Was halt dementsprechend toll ist, weil normalerweise braucht man ja für jede Art von Verschlüsselung irgendwie Unterstützung im Client, und Webmail-Clients sind da ein bisschen komisch, was das angeht.
Ja, es gibt Webmail-Clients, die Verschlüsselung unterstützen. In der letzten Sendung hatten wir uns irgendwie über die Proton-Mail und dergleichen unterhalten.
Genau, aber Proton-Mail hatte ja das Problem,
du brauchst einen Proton-Mail-Account.
Genau, und da S-MIME ja so eine Struktur ist, die es schon etwas länger gibt,
ja,
ist das jetzt dementsprechend toll, dass man nicht nur auf Google sozusagen gebunden ist, wenn man miteinander schreiben will.
Also insbesondere benutzen viele Firmen S-MIME. Ja, also zum Beispiel die Uni Ulm, die gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Angehörigen der Uni Ulm solche Zertifikate sich zu holen und diese dann zu verwenden. Aber man braucht dann eben einen E-Mail-Client, der das Ganze unterstützt, wie Tai gerade schon gesagt hat. Viele machen das aber auch. Okay. Gab es da sonst noch irgendwas an dieser Sache? Sonst gehen wir vielleicht über zum nächsten.
Ja, das kleine Detail, das ich jetzt gefunden habe, ist, dass Firmenkunden auch eigene Zertifikate nutzen können und nicht nur die von Google erstellten.
Was sicherlich sinnvoll ist.
Genau.
Okay, ganz anderes Thema. Lego hat ein soziales Netzwerk entwickelt.
Lego,
ja. Und zwar für Kinder, also auch insbesondere auch für jüngere Kinder. Und wir kennen die Probleme in sozialen Netzwerken. Ja, wir reden öfter drüber. Probleme wie Mobbing, falsche Nachrichten, Beleidigungen, Stalking und so weiter und so fort. Und als ich das irgendwie zum ersten Mal gesehen habe, war ich erstmal ziemlich schockiert, weil wenn man sich das Ganze in den Kopf ruft, dann kommt man eigentlich zum Schluss, das kann eigentlich nur schief gehen. Aber
also was nur schief geht, Mobbing oder das Ding von Lego?
Ja, also Kinder da eben gleich so mit reinzuziehen in diese soziale Netzwerkgeschichte. Aber so schlecht ist das vielleicht gar nicht gelöst. Also es wird sich vielleicht noch zeigen müssen, was tatsächlich dann bei rauskommt. Es ist aber relativ interessant gemacht.
Also ich bin sehr gespannt, wie sie es bauen und was daraus wird.
Ja, also sie haben es entwickelt zusammen mit UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Mhm. So, es sind auf jeden Fall mal Klarnamen nicht erlaubt.
Okay.
So, das ziemlich umgedrehte von vielen anderen sozialen Netzwerken. Also Klarnamen dürfen nicht reinkommen. Und wie sie das sicherstellen ist, dass Leute, die sich da anmelden, müssen ein Pseudonym nehmen, das das System vorschlägt. Also du kannst nicht selber einen beliebigen Namen eingeben, sondern du musst praktisch einen wählen, der dir vorgeschlagen wird. Und so stellen sie sicher, dass keine Klarnamen drin sind.
Ich warte auf die erste Tauschbörse für Namen.
Ja, es ist aber schon mal ganz gut. So,
okay.
Bilder von Menschen sind nicht erlaubt.
Okay, das kann man ja relativ gut rausfinden.
Dazu gibt es entsprechende Filtermechanismen und Moderatoren, die sich darum kümmern, dass diese Regel auch eingehalten wird. Erlaubt sind Bilder von Lego-Kreationen, also Fotos von irgendwelchen Lego-Sachen.
Okay.
Da ist jetzt natürlich wieder die Frage so, ja, sie schränkt das auf Lego rein, ist das irgendwie so marktmäßig irgendwie Beeinflussung, aber gut, es ist vielleicht ein anderes Thema, aber auf jeden Fall sind Bilder von Menschen nicht erlaubt, was wahrscheinlich der wichtige Teil ist.
Ich sag jetzt lieber nichts.
So, dann soziales Netzwerk lebt ja davon, dass man da Beiträge einsetzt, ja, dass man Sachen schreibt und irgendwas macht, Fotos postet, irgendwas postet.
Ja.
Beiträge von Lego selbst, also von dem Betreiber des Netzwerkes, die können beliebig kommentiert werden mit Freitext. Die werden natürlich entsprechend moderiert und überwacht. Andere Nutzer können auch Beiträge reinsetzen, also zum Beispiel eben diese Fotos von eigenen Lego-Kreationen und so weiter. Diese können von anderen Nutzern aber nicht mit Freitext kommentiert werden.
Okay.
Und die anderen Nutzer können den nur mit Emojis und Stickern praktisch kommentieren.
Okay, genau das wollte ich wissen.
Ja.
Genau das wollte ich wissen. Also.
Was aber geht, ist Programmcode zu teilen, weil es gibt ja diese verschiedenen Lego-Roboter-Sachen, okay. Genau, dieses Mindstorms und ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch mehr gibt.
Haben die mittlerweile ihre Software eingebaut, repariert, dass man sie benutzen kann?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man Code dafür teilen. Und künftig soll es auch möglich sein, Videos online zu stellen, zum Beispiel wenn man Stop-Motion-Animationen mit irgendwas macht. Ich weiß nicht, ob sie da eine eigene Software für haben, aber so ist das irgendwie gemacht, ja. Und das ist wohl Nachfolger von den Message-Boards von Lego, die jetzt wohl dann eingestellt werden sollen.
Okay, ich bin ehrlich, ich habe das letzte Mal, als ich einen Mindstorm angefasst habe, war das an RCX. Das war so also die erste Generation der Mindstorm-Reihe.
Ja, gut. Das ist vielleicht schon eine Weile her und vielleicht schon ein bisschen überholt. Ein interessantes Detail dieses Netzwerk heißt übrigens Lego Live. Und ist nur mit einer iOS- bzw. Android-App erreichbar.
Okay.
Das ist, ich weiß jetzt nicht, warum, also ich habe mir überlegt, was die Gründe dafür sein könnten. Ich habe hier in dem Artikel jetzt keine Begründung dafür.
Es ist sozusagen eine relativ dumme Hürde, aber es soll eine Hürde darstellen, dass man da Bots baut.
Ach so, okay, ja gut. Ja, das ist vielleicht ein Grund. Um sich einen Account anzulegen, braucht man übrigens die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten, wenn es natürlich Kinder sind. Wie das in der Praxis aussieht, weiß ich nicht, habe es nicht ausprobiert. Können wir mal draufklicken, aber nachdem es keine Website gibt, sondern wahrscheinlich nur
Info.
Nur die Apps zum Downloaden. Ja, müsste man sich genauer anschauen.
Ja, ich weiß nicht, also
das ist, ja, es ist jetzt keine Katastrophe auf den ersten Blick. Man kann sicherlich drüber diskutieren.
Also, die Kinder sind auf jeden Fall geschützt. Ob die es nutzen wollen, ist so eine andere Sache.
Ja gut, das ist ja wieder eine andere Sache.
Ich erinnere mich ein bisschen so wie an das, was neulich in Final Fantasy 14 passiert ist. Also ich spiele Final Fantasy 14. Da gab es Probleme im PvP mit Mobbing.
Aha.
Dann haben sie im letzten Patch geändert, du darfst jetzt im 4 gegen 4 PvP nicht mehr schreiben.
Okay.
Du musst jetzt die vorgefertigten Emotes schreiben, benutzen. Und alle, die The Feast, also genau diesen Modus von PvP gemacht haben, haben gesagt, sie haben keinen Bock mehr, das zu spielen, weil das, was es an Strategie gibt, geben die Emotes nicht her.
Ja. Ja gut. Zusammen passieren. Gibt's Google Plus eigentlich noch?
Google Plus gibt's noch? Ich benutze es aber gar nicht. Und, ach, Moment. Ich glaube, mein Mikrofon bricht ab.
Okay, also ich höre dich im Moment ganz gut. Also, ist mir nur gerade wieder eingefallen. Irgendwie ist Google Plus nicht so. Andererseits, ich bin auch nicht auf Facebook, vielleicht bin ich einfach da irgendwie falsch. Also ich glaube, dass es schon noch einige Leute benutzen, insbesondere benutzt.
Also dadurch, dass es wenige Leute benutzen, kriegst du weniger
Ja, aber benutzen ist tatsächlich so wenige. Also ich hab da gar keine Statistiken oder sowas dazu. Das wäre vielleicht mal interessant, sich das Ganze anzuschauen.
Also entweder ist die Filterbubble bei Google Plus super gut oder es sind die Accounts, die mir nicht gefallen, sind bei Google Plus nicht vorhanden. Also das ist so meine Einschätzung.
Ich glaube, dass sie schon ziemlich, ziemlich stark anpassen auf das, was du auf dein Umfeld und was da passen könnte. Also, aber ja, wie gesagt, da habe ich überhaupt keine Informationen drüber, wie das irgendwie ist. Das müssen wir uns nochmal.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Linux-Kernel immer noch auf Google Plus abgestimmt werden. Also die Codenames.
Ja, war das so?
Also ein Codename, ich glaube 4.0, war Herder, I'm a Sheep.
Ja, stimmt.
Nein, das war eigentlich eher so ein Unfall. Also Linus Torvalds hat halt eine Testumfrage gemacht und gesagt, bitte wählt, bitte füllt diese Umfrage nicht aus.
Okay.
Und eine halbe Million Leute haben Herder, I'm a Sheep angeklickt.
Yeah, don't click on this button.
Genau. Und später kam dann die richtige Abstimmung, ob wir jetzt von 3. irgendwas auf 4.0 gehen sollen. Ja, nein. Hm. Und das waren, glaube ich, dann 7 Millionen dafür. Ja, auf jeden Fall war das halt eine eine geringere Abweichung von der Anzahl der Leute, die Herder ein Sheep angeklickt haben, okay. Waren dafür. Also er hat gesagt, er macht es jetzt mal auf 4.0, weil da wurde dafür gestimmt. Aber wenn man die Fehlerrate annimmt von Herder ein Sheep, von dieser Abstimmung, dann war die Abstimmung eigentlich nichts aussagend.
Na gut. Okay, nächstes Thema.
Ich schweife ab.
Ja, das ist ja, ich meine, heute, wie gesagt, heute springen wir ein bisschen von Thema zu Thema. Das ist durchaus in Ordnung. Soll ich weitermachen?
Also, ja, mach mal.
Nächstes Thema. Drohnen sind ein großes Thema. Und auch die Drohnenabwehr ist ein großes Thema in letzter Zeit. Also Drohnen, ja, es hat irgendwann angefangen, so 2000... 5, 6, 7, glaube ich, ging das so langsam los mit den privaten Quadrocoptern, die da bezahlbar wurden und wo Leute dann angefangen haben, ja, sich entsprechende kleine private Drohnen selber zu bauen. Und mittlerweile sind die so verbreitet, dass man in jedem Fotoladen eine Fülle an solchen Fluggeräten angeboten bekommt. Und es gibt auch schon irgendwie autonome Fluggeräte, die, oder zumindest halbautonome, die zum Beispiel, ja, also gerade beim Videofilmen und Fotografieren sind die sehr beliebt. Ja, also man sieht eigentlich kaum noch einen Film, auch im privaten Bereich und insbesondere bei so Outdoor- und Sportsachen, weil ich kaum noch irgendein Video, wo es nicht einen Drohnen-Shot mit drin gibt.
Also solche Shots sind ganz cool und sehr eindrucksvoll und so, aber es gibt schon ein kleines Problem damit. Also mir fällt natürlich sofort wieder ein Urteil in Deutschland vor ein paar Monaten ein, wo es darum geht, dass eine Nachbarin sich beobachtet fühlt vom Nachbar, der eben die Drohne rumfliegen lassen hat. Und
ja, das Problem hat man natürlich immer. Also wenn man filmt und damit rumfliegt, dann sieht man in Bereiche, in die man normalerweise nicht so leicht sieht, über private Gärten drüber fliegen.
Das ging halt so aus, dass die sich beobachtete Frau natürlich Recht gekriegt hat. Mhm. Und die Urteilsbegründung war irgendwie, also da sie jetzt schon einen ewig hohen Zaun gebaut hat, nicht durchsichtig, muss man halt auch respektieren, dass sie nicht beobachtet werden möchte.
Ja.
Und diese Drohne eben künftig nicht mehr da rumfliegen soll.
Ja, die Rechtsprechung ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, es gibt mittlerweile auch Drohnen, die zum Beispiel automatisch einer Person folgen. Ja, also entweder irgendwie per Erkennung, also dass sie praktisch im Video Personen erkennen und sagen so, das ist die tracke ich jetzt, und dann kann man irgendwie einstellen, was die machen soll. Also wenn man irgendwie alleine ist und Fahrradfahren ist und man möchte, oder Skifahren ist und man möchte sich dabei filmen und hat irgendwie keinen professionellen Kameramann dafür, dann können die Drohnen das mittlerweile von selbst. Was allerdings in Deutschland nicht erlaubt ist. Also in Deutschland muss so eine Drohne immer unter Kontrolle eines Piloten sein. Und auch wenn man so eine Kamera hat, also Kamerabrillen fliegen, ist auch nicht im Normalfall so direkt erlaubt. Sondern auch hier bräuchte man eben einen, der die Drohne so im Blick hat und steuert.
Okay.
Und dann könnte eine zweite Person noch so eine Kamerabrille aufhaben. Die darf diese Drohne aber eben entsprechend nicht steuern. So. Das war aber eigentlich gar nicht das Thema, weshalb ich darauf zu sprechen kommen wollte. Ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt immer mehr von diesen Dingen. Und auch im Militärischen gibt es natürlich immer mehr. Also wir haben die Diskussion so, welche Länder, auch Deutschland, was für Drohnen werden da angeschafft und sollen die bewaffnet sein und nicht? Sollen die vielleicht sogar autonom entscheiden können, ob sie Waffen haben? Wie was? Also diese ganze Geschichte. Und dementsprechend gibt es jetzt auch Drohnenabwehr, weil Drohnen machen auch Probleme. Also zum Beispiel im Bereich von Flughäfen sind die ganz schlecht. Wenn die mit so einem Flugzeug, das startet oder landet, kollidieren, kann das große Probleme geben. Andere Bereiche, wo solche Drohnen einfach nicht erwünscht sind. Ja, es gab auch schon Geschichten, wo irgendwie mit Drogen in Gefängnisse geliefert wurden an Häftlinge, ohne dass das lange Zeit bemerkt wurde und so weiter und so fort.
Mir ist nur der Fall bekannt von, dass ein Flughafen wurde eben kurzzeitig gesperrt.
Genau.
Weil da einer aus Versehen seine Drohne reinfliegen lassen hat.
Ja, und um sich da eben gegen solche Sachen zu schützen, gibt es jetzt mittlerweile viele verschiedene Ansätze. In den Niederlanden. In den Niederlanden will die Polizei zum Beispiel abgerichtete Raubvögel einsetzen.
Oh, davon habe ich schon gehört.
Ja, das hatten wir schon mal angesprochen hier in der Sendung. Das meiste sind allerdings eher technische Maßnahmen. Und da gibt's zum Beispiel eine sogenannte Drone Shield. Der Hersteller heißt Drone Shield und die haben irgendwie so ein Drone Gun, also so ein Drohnengewehr. Und was das macht, das jammt das Steuersignal, also das praktisch, das übertönt das Steuersignal der Drohne und übernimmt die damit und zwingt die mehr oder weniger zum Landen. Genauso.
Okay.
Genauso gibt es welche, die dann versuchen, das GPS zu zerstören, um sie zu spoofen, um die Drohnen zur Landung zu zwingen. Und dann gibt es auch noch andere Sachen. Es gab Ansätze mit Lasern, um die in Brand zu setzen in Sekundenschnelle. Und ja, verschiedenste andere Sachen. Da gibt es jetzt ein eher militärischer Anwendungszweck. Das ist so ein Container, den man da hinstellen und der schießt Mikrowellenstrahlen und kann damit mehrere Drohnen gleichzeitig ausschalten und das okay. Geht sogar bei Drohnen, die mehr als 110 Stundenkilometer an Geschwindigkeit haben.
Oh, das ist neu.
Ja, also das ist dann eher so die High-End-Lösung. Was es aber auch gab, was diese Woche rauskam, ein Forscher hat gezeigt, dass Sensoren, Angriffe auf Sensoren im Internet of Things sehr problematisch sein können. Ja, also man IT-Security beschäftigt sich typischerweise eher so mit Netzwerksicherheit und Sicherheit von Computersystemen. Oft außen vor gelassen sind da aber die Eingabekanäle, wie zum Beispiel Videosensoren, Temperatursensoren, was da eben alles gibt, was eben jetzt viel, viel verbreiteter ist. Und hat eben gezeigt, was da so für Probleme geben kann, indem man zum Beispiel solche Drohnen mit Lasern so stört, dass sie funktionsunfähig werden. Auch sowas könnte man irgendwie zur Abwehr verwenden. Das ist auch beim automatisierten Fahren ein großes Problem. Ja? Also automatisierte Fahrzeuge verlassen sich ja sehr stark auf ihre Umgebungssensoren. Und wenn die entsprechend gestört werden, kann das eben zu Unfällen führen oder Ähnlichem. Okay, ja, genau, so viel dazu. Drohnenabwehr finde ich eigentlich immer eine spannende Sache, was da gerade so gibt. Aber, stimmt, was mir gerade noch eingefallen ist, es gibt auch Drohnen, die andere Drohnen mit Netzen fangen. Das habe ich auch schon mal gesehen.
Stimmt.
Die schießen dann so ein Netz raus. Das habe ich schon mal gesehen.
Ich finde das mit den Raubvögeln immer noch am besten.
Das mit den Raubvögeln finde ich auch am besten, ja.
Wurden da extra trainiert.
Ja. Okay. Nächstes Thema. Hast du noch was?
Ich habe zwei Themen, die über Spiele gehen.
Los geht's.
Okay. Eins ist G2. Wo fangen wir an? Genau. Wenn man seine Spiele zum Beispiel bei einem Anbieter wie Steam oder Uplay oder sonstige ähnlichen hat, also hat man ja so einen Account und man braucht einen Client und kann sich mit diesem Account die Spiele dann runterladen. Und die Spiele sind bei den Anbietern selbst meistens teuer und selten im Angebot und nur wenn sie im Angebot sind, relativ günstig. G2A ist eine Seite, wo man unter anderem Steam Keys eben kaufen kann für billiger. Wie das genau funktioniert, ist so eher so, es gibt Leute, die kaufen sich Spiele in sozusagen in der Massenbestellung und versuchen halt eben diese Keys zu verkaufen. Und an sich ist das die Spieleanbieter selber sehen das so als so ein halbes bisschen volles Problem.
Okay.
Ist so
nicht die Spieleanbieter, also nicht die Hosting-Plattform.
Die Hosting-Plattform.
Ah, doch, die, okay.
Genau. Also Steam zum Beispiel,
okay.
Sieht es als so ein kleines Problem. Weil einerseits kann man diese Keys einlösen, um sich ein Spiel zu holen. Und was öfters passiert ist, dass es Betrüger gibt, die sich eben eine Kreditkarte klauen, haufenweise Keys kaufen, die auf diesen Marktplatz schmeißen und der Kunde kann sich dagegen eigentlich gar nicht wehren. Also der Key wird dann deaktiviert von Steam aus, weil das ist ja die Zahlung kam ja nicht rein. Und bei G2A kriegt man das Geld eigentlich selten zurück, es sei denn, man hat dementsprechend Geld gezahlt für Versicherung.
Mhm.
Und die haben, wollten sich gegen dieses, G2A wollte sich gegen dieses Image wehren und hat eben auf Reddit ein Ask Me Anything veranstaltet.
Und also so eine Fragerunde, genau. Die, wo man die eben Sachen fragen kann.
Und sie haben sich halt blamiert.
Wie das?
Einer der Leute hat halt gezeigt, dass deren System, das überprüft, ob man jetzt wirklich ein legitimer Nutzer ist, eigentlich viel zu schnell ist, damit das sinnvoll funktioniert. Also das...
Okay.
Es geht eigentlich viel zu schnell und jeder kann sozusagen auf der Plattform eigentlich Unsinn anstellen.
Okay. Ja gut, was ist die Konsequenz? Sie müssen halt schauen, dass sie entsprechend ihre Sicherheit ansprechen oder erhöhen. Ja, was zieht man da für eine Konsequenz draus?
Also ich habe viele meiner Keys über so Plattformen geholt. Hat relativ gut funktioniert. Aber man hat halt immer dieses mulmige Gefühl dabei, dass es irgendwann mal schief gehen wird.
Hm. Na gut, okay. Sehen wir mal, wie das weitergeht. Weiteres Thema?
Das andere Thema, man merkt, dass Nintendo irgendwie gerade versucht zu gucken, dass sie, im Ernstfall aller Ernstfälle die Switch gegenfinanzieren. Okay, das ist jetzt sehr böse formuliert. Also
mir ist der Kontext noch nicht ganz klar.
Ja.
Wo befinden wir uns jetzt gerade?
Genau, also ich erzähle ein bisschen mehr über Nintendo und deren Konsolen.
Genau.
Die Wii und der 3DS und der DS selber haben ja relativ viel Geld für Nintendo gebracht.
Mhm.
Und die Wii U war so mehr oder weniger nicht so der große Erfolg. Das heißt so quasi für Nintendo, das nächste Produkt, die Switch, die jetzt nächsten Monat rauskommt, sollte ein Erfolg sein. Für den Fall, dass sie es nicht ist, muss man ja auch vorplanen und deswegen haut halt gerade Nintendo haufenweise Spiele für Nicht-Nintendo-Plattformen raus.
Also aha, okay.
Vor allem mobile Geräte.
Okay.
Also was neulich rauskam, war ja dieses Mario-Dings. Das Mario-Spiel. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ups, ich sollte im Mikrofon reden. Ich habe den Namen vom Mario-Spiel vergessen.
Ja, gut.
Aber das Mario-Spiel halt.
Ja, genau.
Und vor ein paar Tagen kam eben Fire Emblem Heroes für die mobilen Geräte raus.
Okay. Cool, also da können wir uns auf mehr Spiele freuen und es gibt auch eine neue Konsole bald.
Es gibt auch
wovon ich auch noch nichts gehört hatte. Vielleicht, wir haben ja schon öfter hier über Konsolen gesprochen.
Sie sind sehr, wie soll ich sagen, sie versuchen wieder was Neues und es ist sehr interessant. Es wird nämlich eine Konsole, die man mitnehmen kann, aber auch zu Hause zocken kann am Fernseher. Also
okay.
Mehr oder weniger eine portable Konsole mit Dockingstation. Mehr kann ich nicht.
Interessantes Konzept. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Ich würde vorschlagen, wir machen noch mal eine Pause.
Ja.
Wir sind schon wieder ganz schön lang am Reden hier. Und spielen noch mal Musik. Und zwar diesmal Spada von Fabio D'Annunzio. Und machen im Anschluss weiter.
Langsam ist das Gegenschreien ein bisschen anstrengend.
Ja, man muss doch relativ laut sprechen mit der ganzen Aber ich finde, im Moment geht's. Also ich bin ganz zufrieden damit. Es ist nicht so laut, dass wir hier Probleme hätten, uns selber zu verstehen, was es durchaus auch schon gab. Trotzdem, jetzt kommt's von Fabio D'Annunzio und wir hören uns nach der Musik gleich wieder hier bei Radio Free FM mit Def Radio. Und damit herzlich willkommen zurück zu Def Radio hier auf Radio Free FM. Es ist draußen wieder ein bisschen lauter geworden aufgrund des in Ulm stattfindenden Narrensprungs und deshalb haben wir jetzt ein bisschen länger Musik gespielt. in der Hoffnung, dass es sich ein bisschen beruhigt. Jetzt gerade ist es zumindest wieder in der Lautstärke, dass wir uns wieder selber verstehen können. Wir versuchen deshalb einfach mal weiter mit der Sendung fortzufahren. Ja, wir reden heute über verschiedenste Themen aus dem Bereich Politik, Kultur, Technik.
Genau. Ich war vorher bei Spielen, würde jetzt nochmal schnell damit weitermachen. So okay. Zwei kleinere Themen wieder weiter mit Spielen, dann können wir davon okay. Wieder ablassen.
Los geht's.
Ja, etwas weniger technikaffin, aber Duke Nukem 3D ist vorzeitig aus dem Index gestrichen worden.
Ja, das habe ich auch gehört, ja. Also auf dem der Index der besonders jugendgefährdenden Spiele.
Also das würde nach 25 Jahren automatisch passieren. Mhm. Da fallen sie automatisch raus. Aber irgendjemand hat einen Antrag gestellt und dem wurde stattgegeben.
Okay.
Also Duke Nukem 3D wurde damals auf den Index gesetzt. Die Leute haben das damals gar nicht verstanden, wie so ein Spiel überhaupt auf den Index gesetzt werden kann, weil das war jetzt mehr lustig als brutal. Das Spiel.
Okay, es sitzt auf jeden Fall wieder runter.
Genau.
Gut, was ist das nächste Thema?
Das nächste. Von Resident Evil 7 wurde der Kopierschutz geknackt. Das Spiel ist erst vor ein paar Tagen raus.
Oh, okay.
Genau. Und der Kopierschutz wurde schon geknackt. Und zwar haben sie diesen Kopierschutz von der Firma Devnuvo verwendet. Und deren Kopierschutz galt bisher relativ sicher, also sicher genug, dass das also sicher genug heißt in dem Fall für den Spielehersteller, das erste halbe Jahr ist gut.
Okay. Das heißt, sind dann jetzt auch andere Spiele davon oder andere Produkte davon betroffen?
Die anderen Dinge wurden tatsächlich geknackt, ja. Mhm. Aber das hat sich halt so lange hinausgezögert, dass es für den Spielehersteller
okay, selbst nur für den war es jetzt problematisch, praktisch.
Das war dann so, okay, wir haben das Spiel ist ausgebrannt, jetzt ist der Kopierschutz geknackt, ne, das ist uns jetzt egal.
Ja, das ist eben auch spannend, diese Kurzlebigkeit von so Spielen. So, ja, die müssen irgendwie in den ersten Monaten den riesen Gewinn abwerfen und danach interessiert sich praktisch keiner mehr davon.
Das liegt an dem neuen Konsumverhalten der Leute.
Ja, wir haben ja schon über andere Spiele gesprochen, die das irgendwie anders machen. Zum Beispiel die Blizzard, die eben wenige Spiele haben, aber diese über lange Zeit vermarkten und weiterentwickeln und so. Und da läuft es ja irgendwie ganz anders.
Ja, ich musste jetzt wieder an... Wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ich spiele Final Fantasy XIV. Mhm. Man merkt immer wieder, wenn neue Inhalte bei Blizzard-Spielen rauskommen, da verschwinden plötzlich die Leute und drei Wochen später kommen sie wieder nach Final Fantasy und spielen wieder.
Okay.
Also Blizzard hat es schon richtig gut drauf, seine Inhalte zu pflegen.
Ja. Genau. Wie funktioniert, also was heißt denn Kopierschutz heutzutage? Also früher war das ja relativ einfach. Du hast so eine CD und du willst verhindern, dass diese physikalisch kopiert wird auf einen anderen optischen Datenträger. Mhm. Wie ist es denn heute? Weil heutzutage werden ja Spiele eher runtergeladen und lauter so Zeugs. Hast du da Informationen drüber?
Die haben so eher so ein System, das irgendwie guckt, ob die Dateien manipuliert wurden oder nicht.
Okay, also das schaut dann eher so auf der Installation, wie das Ganze funktioniert. Also ja, ich stelle mir das Ganze nicht so ganz trivial vor. Ja? Also digitale Rechteverwaltung ist ja kein einfaches Problem.
Also das würde ich würde mich gerne damit beschäftigen, mit aktuellen so Systemen und halt vor allem das wissen wollen, wie sehr sie ins System eingreifen. Also
ja, schon, das ist ein anderes Problem, was also die greifen ja in meinen privaten Rechner damit ein, indem sie eben überprüfen, was da läuft und so.
Ja, auf jeden Fall die Kopierschutz Methoden von den 2000ern funktionieren auf aktuellen Windows nicht mehr, weil die ja, 16-Bit-Treiber verwenden. Hm. Und die funktionieren auf dem aktuellen Windows.
Ja, das war, wie gesagt, auch ein ganz anderer Anwendungsfall, so, ja. Und ja, wie auch immer. Okay.
Nee, du kriegst die Spiele gar nicht mehr zum Laufen.
Ah, so rum jetzt, okay.
Weil.
Das ist auch ein bisschen kacke.
Also, du musst halt ein altes Windows irgendwo ausgraben.
Ja, gut. Okay. Tja, was ist mit den Spielen? Was ist mit den Spielen? Spielethemen?
Ja, das war's schon.
Okay. Ganz andere Richtung. Hyperloop. Schon mal gehört?
Hyperloop, ja, okay. Lass mich kurz den Physikbaukasten ausgraben. Okay.
Genau.
Ich gucke gerne auf YouTube Thunderfoot. Das ist ich sag den Namen und ich kann dir sagen, eine Hälfte der Zuschauer wirklich wegschalten.
Ja, okay.
Weil Thunderfoot ist jetzt eher so ein Anti-Feminist.
Okay.
Das ist seine eine Hälfte der Videos. Die andere Hälfte der Videos ist physikalischen Bullshit zu erklären.
Mhm.
Und Hyperloop ist eins davon. Also deswegen weiß ich davon. Und okay. Zwar Hyperloop ist die Idee. Wir fliegen ja, also wenn wir fliegen, fliegen wir höher, damit der Luftwiderstand, die Reibung dadurch weniger wird.
Mhm.
Genau. Die Idee von der Hyperloop, die Idee ist schon uralt, die gab es schon 1800 irgendwas. wenn man es nachschaut, die hieß bloß damals nicht Hyperloop, wurde jetzt nur Hyperloop genannt, weil irgendjemand es unbedingt wahr machen möchte. Die Idee ist, dass man eben sich eine Röhre baut, da die Luft rauspumpt und da eben Leute in geeigneten Gefäßen durchschießt. Ganz salopp gesagt.
Genau, und derjenige, der es wahr machen möchte, ist Elon Musk. Der Mitbegründer von Tesla und derjenige, der auch am PayPal mit beteiligt ist. Und der hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, nämlich gesagt, so ja, er würde sowas gerne haben und machen. Er hat aber keine Zeit, sich selber drum zu kümmern oder für eigene Firmenressourcen dafür bereitzustellen. Und deshalb hat er einen Wettbewerb eben ausgeschrieben. Und der hat jetzt stattgefunden, der erste. Und da haben sie in, ich glaube, Kalifornien, das habe ich jetzt hier, auf jeden Fall irgendwo in den USA.
Also den Prototypen wollten sie in Kalifornien
Los Angeles ist das hier, Los Angeles. Genau, also da gibt es eben so eine Hyperloop-Teststrecke in der Länge von 1250 Metern. 250 Meter, 1,2 Kilometer, nicht ganz eine Meile.
1,2 Kilometer.
Mhm.
Typisch. Lass mich meine Zahlen rechnen, ich komme gleich wieder.
Also sie wollten eine Meile machen, aber irgendwie ist es dann doch nicht ganz eine Meile geworden. Und genau, und dafür durften sich eben so Teams qualifizieren. Die Qualifikation bestand irgendwie hauptsächlich aus Sicherheitsanforderungen zum großen Teil. Und ja, letztendlich gewonnen hat ein Team aus München, von Studenten aus München, die mit ihrer Kapsel, also man durfte eben so Kapseln bauen, die dann in dieser Hyperloop fahren dürfen. Und die Höchstgeschwindigkeit vom Gewinnerteam aus München war 94 Kilometer pro Stunde, weit entfernt von der angestrebten Höchstgeschwindigkeit von 350 Kilometern pro Stunde. Also die Idee ist, ein sehr, sehr schnelles Transportsystem zu bauen.
Genau, also seine Vision ist, ein sehr schnelles Transportsystem zu bauen, in 10 Minuten quer durch Kalifornien.
Genau, von Los Angeles nach San Francisco, glaube ich, oder sowas. Genau.
Und theoretisch, also es gibt das White Paper, kann man sich auch besorgen dazu, dass er da mal zu geschrieben hat.
Also was machen die in der Hyperloop? Die machen da praktisch ein Vakuum, ja? Also die pumpen Luft aus dieser Röhre. Das ist die Idee.
Die pumpen runter auf, ich glaube, 1% oder 0,1% Atmosphäre. Und wollen dann eben eine Kapsel dadurch jagen. Nun, für so ein Vakuum braucht man dementsprechend stabile Wände. Und ich recycle jetzt haufenweise Daten von Thunderfoot, der das nachgerechnet hat und auch recherchiert hat, dass das einfach nicht funktionieren könnte. Also die Teststrecke benutzt irgendwie so Stahl, 1 Zentimeter dick als Wände. das, also...
Okay, gut, aber das ist jetzt, ja, das, ich meine, das kann man sich anschauen, wenn man möchte. Ich meine, das sind jetzt auch keine blöden Leute, die da dran teilnehmen an diesen Dingens und die werden sich da auch ihre Gedanken drüber gemacht haben. Ich muss noch ganz kurz korrigieren, das Gewinnerteam war nicht unbedingt das aus München, das Münchner Team war das schnellste, die größte Punktzahl bekamen aber wohl Niederländer.
Okay.
Genau. Und ich meine, für den ersten Test ist es jetzt auch nicht so schlecht, diese Geschwindigkeit. Ich finde das spannend, wie das physikalisch jetzt ist. Wie gesagt, das sind ja auch keine blöden Leute, die da dran sitzen. Ich bin gespannt. Also es gibt durchaus Kritik, wie du da, wie du sagst. Ja,
also
es gibt
durchaus der größte Kritikpunkt ist die Expansion von den Röhren. Das ist eine riesige Röhre, die sich ausdehnt. Und Stahl dehnt sich eben bei diesen Temperaturen in der Wüste bis zu 10% aus.
Okay.
Das macht bei 1,2 Kilometern schon.
Okay, also es ging um die konkrete Strecke, die da bewerkstelligt werden soll.
Also es geht konkret um die praktischen Probleme, die Idee dann hat.
Okay.
Weil die Idee an sich ist voll gut. Mhm. Nur die praktische Umsetzung, die stelle ich auch mit in Frage.
Gut, aber da werden sich dann eben Ingenieure dran setzen müssen, das entsprechend zu bewerkstelligen. Wir machen nochmal eine kurze Pause, bevor wir weitersprechen. Mhm. Und hören uns gleich wieder hier bei Def Radio. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Def Radio, hier auf Radio Free FM. Immer noch mit Faschingsuntermalung im Hintergrund, aber davon lassen wir uns nicht abbringen und wir machen hier weiter unsere Sendung. Heute mit verschiedensten Themen aus Technik, Kultur, Gesellschaft und Privacy ist immer so ein großes Thema bei uns. Und da gab es jetzt eine Meldung von vor einigen Tagen, dass die Metro-Tochter, die auch Mediamarkt und Saturn oder der Mediamarkt und Saturn angehören, jetzt die Kundendaten mehr für Werbezwecke einsetzen möchte. Ja, also die wollen eben alles, was die so an Verkaufs- und Besucherdaten und allem und Online-Seiten verwenden wollen. Wollen sie jetzt entsprechend monetarisieren und da Werbung entsprechend so schalten. Da muss man irgendwie einfach nur so hinnehmen. Ja? Wir haben schon öfter diskutiert darüber, wie ist das mit Werbung, mit Tracking von Leuten, was für Einfluss hat das auf die Privatsphäre und so weiter und so fort. Und hier gibt es eben jetzt die Meldung, nehmen wir jetzt einfach mal so hin, finden wir jetzt erstmal nicht unbedingt so toll, vielleicht können wir da mal noch detaillierter irgendwann uns drüber unterhalten, was das eigentlich überhaupt für Konsequenzen und Auswirkungen hat, sowas, ja. Ganz anderes Thema, Straßenverkehr.
Okay.
Es gibt ja die Idee, elektronische LKWs fahren zu lassen, ja. So ein bisschen wie auf Schienen, dann eben mit entsprechenden elektronischen Oberleitungen. Das Ganze soll irgendwie dann entsprechend die Abgasbelastung senken und die Effizienz erhöhen. Und jetzt soll es eben Tests geben, ab Anfang 2019 LKW mit Oberleitungen in der Nähe von Lübeck und von Frankfurt am Main. Und dazu werden Autobahnabschnitte in Deutschland ab Anfang 2015 mit Strom eben ausgerüstet, beziehungsweise wird natürlich vorher schon angefangen, diese Oberleitungen zu bauen. Und zum Test gibt es wohl schon zwei Strecken auf der A1 und auf der A5. Und ich bin eigentlich auch gespannt, wie das ist. Also ich habe davon davor noch nicht so wahnsinnig viel gehört, aber soll es eben geben. Also es gibt jetzt diesen Feldversuch, LKWs elektrisch fahren zu lassen mit entsprechenden Oberleitungen. Und die Hoffnung ist, dass die Effizienz eben besser ist und Energieverbrauch sinkt und entsprechend Schadstoffausstoß verringert wird. Wäre natürlich eine schöne Sache, so insgesamt. Wäre natürlich eine hübsche Sache. Gut, Tai, hast du gerade aktuell noch Themen oder soll ich direkt weitermachen?
Microsoft hat angefangen an Git Virtual File System zu arbeiten. Das ist so ein Tool, mit dem man sich eben sein Git-Repo einfacher klonen kann, beziehungsweise effizienter klonen kann. Im Grunde genommen gaukelt das System einfach vor, ja, ich bin schon fertig mit Klonen. Fang schon mal an zu arbeiten und holt sich halt nur die Daten runter, die sozusagen für den Nutzer wichtig sind, und der Rest, das läuft, wird dann erst geholt, wenn es nötig ist.
Das ist spannend. Das ist spannend. Das bedeutet ja, dass es große Probleme geben muss mit riesigen Projekten, die ewig dauern, bis man sie geklont hat. Also vielleicht mal kurz, das Versionsverwaltungstool Git, ist, wie gesagt, ein Versionsverwaltungstool. Typischerweise wird es verwendet, um Softwareprojekte zu versionieren. Das heißt, ich schreibe irgendwelchen Code, es können auch andere Sachen sein, aber wir bleiben jetzt mal beim Beispiel Softwarecode, und das entwickelt sich natürlich mit der Zeit weiter. Ja, also meine Software verbessert sich, ich mache neue Funktionen, schalte alte ab. Vielleicht finde ich Fehler und fixe die. Vielleicht mache ich auch neue Fehler durch meine neuen Funktionen rein. Und all das soll versioniert werden, damit ich leichter tracken kann, wo was passiert. Außerdem möchte ich mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Also ich möchte nicht nur einen Entwickler dran haben, sondern unter Umständen viele verschiedene Entwickler, die möglichst gleichzeitig am selben Projekt arbeiten können und sich dabei nicht in die Quere kommen. Und deshalb versionieren wir das Ganze, und das funktioniert so. Wir haben irgendwo ein Repository, im einfachsten Fall. Ich entwickle, schreibe meine entsprechenden Änderungen. Wenn ich fertig bin, committe ich die und pushe die auf dieses Repository, und dann ist da der aktuellste Stand. So, wenn jetzt jemand gleichzeitig mit mir an denselben Dateien arbeitet, dann kann das zu Konflikten kommen. Auch hier gibt es entsprechende Strategien, diese Konflikte zu lösen. Dann warnt mich das entsprechende Tool, sagt so, ja, seit du das letzte Mal angefangen hast zu arbeiten, hat jemand anderes diese Datei verändert. Löse mal bitte erst hier diese Konflikte. Teilweise werden die sogar automatisch gelöst, und das ist so in der Zusammenfassung das, wozu dieses Git eigentlich da ist oder überhaupt so ein Versionsverwaltungstool.
Genau. Und Microsoft verwendet es anscheinend selber und haben festgestellt, das Ding braucht denen zu lange, sie brauchen irgendwas Besseres.
So, aber jetzt steht hier explizit Klonen, habe ich das richtig verstanden?
Genau. Sie sagen, sie brauchen fürs Klonen 12 Stunden.
Okay, das ist beängstigend. Meinen Sie damit Windows oder? Also Achtung, Klonen. Der Begriff Klonen ist eigentlich, wenn ich anfange zum ersten Mal an so einem Projekt zu arbeiten, dann klone ich mir dieses Repository. Ja, ich mache mir einen lokalen Klon von dem Original-Repository, um dann auf diesem Klon zu arbeiten, und dann Änderungen kann ich dann eben wieder ins Original pushen.
Ja, Git macht ja auch standardmäßig einen vollständigen Klon. Das heißt, alles von Anfang bis Ende.
Genau, also ja, das macht es, aber das macht es tatsächlich sehr, sehr effizient eigentlich. Und das größte Softwareprojekt, das ich bisher so geklont hatte, hat vielleicht 5 Minuten gebraucht zum Klonen. Und wenn das jetzt hier 12 Stunden braucht, gut, ich bin nicht so der Hardcore-Software-Entwickler, ich bin nicht in so vielen Projekten mit drin.
Es kann natürlich auch sein, dass das Dateisystem unten drunter schuld ist.
Ja, aber so wie es aussieht, gibt es da wohl Probleme. Und okay, die werden jetzt wohl gelöst.
Okay, Sie sagen mit dem Ding, also Sie sind noch, es ist noch noch nicht fertig, man kann es sich schon angucken, ist aber noch nicht für produktiven Einsatz gedacht. Sie sagen, ja, Sie. Das Klonen braucht jetzt nur noch ein paar Minuten statt den üblichen 12 Stunden.
Okay.
Ein Checkout, also die neuesten Änderungen holen. 30 Sekunden statt den 2 bis 3 Stunden, die sie normalerweise warten müssen.
Was sie brauchen pro Pull. Also wenn ich praktisch mir die neuen Änderungen von anderen Leuten oder vom Original holen möchte, das heißt pullen, wenn ich meine Änderungen hoch
Checkout.
Mergize pushen.
Checkout. Oh nee, was ist jetzt Checkout?
Ja, Checkout ist das Wechseln zwischen verschiedenen Branches, also so Entwicklungszweigen.
Ja, aber das sollte auch keine 3 Stunden dauern.
Okay, also ich finde das ein bisschen beängstigend, was die da für Repositories haben. Gut, vielleicht brauchen sie es. Also wenn sie da irgendwie so ein ganzes Windows drin haben, ja, vielleicht ist das sinnvoll. Ich finde es ein bisschen erschreckend, muss ich jetzt so sagen.
Allein diese Vorstellung, es gibt ein Repo, das heißt Windows.
Ja, das ist schon krass. Also es muss ja auch riesengroß sein. Also es muss wirklich gigantisch groß sein. Also ich hatte schon richtig große Repositories von vielen, vielen Gigabyte. Hat alles nicht so lange gedauert. Mit einer vernünftigen Internetanbindung natürlich entsprechend, aber ja, oder Netzwerkanbindung. Okay, spannend. Interessante News, ja. Thema National Security Letters. Oh, okay. Du hast noch was? Entschuldigung.
Nein, sorry. Ja. Ich habe noch ein weiteres Detail im Fließtext gefunden. Ihr Repo ist 270 GB groß.
Das ist nicht so groß. Also es ist groß, aber ist jetzt nicht gut, ja.
270 GB Quelltext.
Ja gut, da sind ja noch alle Änderungen mit drin. Da können vielleicht irgendwelche anderen Dateien, ja. Ja, okay. Okay. Ich weiß nicht, ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, 270 GB, dass das so lange dauert, das zu klonen. Vor allem, weil Git eigentlich dafür schon so ein bisschen bekannt ist, dass es einigermaßen schnell geht. So hatte ich zumindest bisher so im Hinterkopf. Zumindest im Vergleich zu anderen Versionierungssoftware. Okay. Wie auch immer. Wie dem auch sei. Ja, Twitter. Twitter und National Security Letters. Ja, Twitter, wir haben schon mal drüber gesprochen. Twitter wurde vor einigen Jahren eigentlich sogar letztes Jahr und vorletztes Jahr, 2015, 2016, von dem FBI gezwungen, Kundendaten herauszugeben und also mit sogenannten National Security Letters. Und diese werden typischerweise von sogenannten Gag Orders begleitet, also der Auflage, dass sie die Öffentlichkeit und ihre Kunden nicht über diese Maßnahmen informieren dürfen. Und jetzt ist es soweit, oder jetzt war es soweit, die Meldung ist schon ein bisschen länger her, vom 27. Januar, dass sie die Kunden über die entsprechenden National Security Letters informieren dürfen und als auch in der Öffentlichkeit darüber reden dürfen. Und das haben sie gemacht. Und die entsprechend betroffenen Kunden entsprechend informiert. Und jetzt auch der Öffentlichkeit nochmal gesagt, dass sie das getan haben und ihren Unmut darüber zum Ausdruck gebracht, dass es diese Praxis gibt und dass sie dazu gezwungen werden können, sowas zu machen und entsprechend die Privatsphäre ihrer eigenen Nutzer einzuschränken. Und ja, gerade wegen solchen Sachen gibt es ja immer mehr Bemühungen und sollte es auch die Bemühungen geben, Dienste so anzubieten, dass die Dienstebetreiber überhaupt nicht die Möglichkeit haben, Kundendaten preiszugeben, weil die so nur so verschlüsselt vorliegen, dass sie selber gar nicht mit drankommen. Ein ähnlicher Fall war ja Lavabit, wo der E-Mail-Betreiber, der jetzt wieder online ist, worüber wir schon in der letzten Sendung vor 14 Tagen gesprochen haben. Ja, genau.
Ja, ein bisschen weniger IT, was ich jetzt gerade habe, aber auch interessant. Amazon möchte einen eigenen Flughafen.
Ja.
In USA.
Ja, gut. Ich meine, sie wollen eigene Drohnen, Lieferungen mit Drohnen. Sie haben einiges selbst. Sie sind so groß mittlerweile. Überrascht eigentlich nicht mehr, oder?
Soweit ich weiß, wollten sie in Europa eine eigene Post aufbauen.
Ja. Eigenen Lieferdienst so. Ja, genau. Also wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Ist jetzt halt wieder ein weiterer Schritt, den man so hinnehmen kann. Ja, ganz andere Richtung. Mhm. gelähmte Menschen, die praktisch wirklich komplett gelähmt sind, ja, also die auch nicht die Möglichkeit haben, es gibt ja verschiedene Stadien so von Lähmung. Und selbst wenn irgendwie alle Extremitäten, Hände und Beine gelähmt sind, ist es meistens so, dass die Personen irgendwie noch blinzeln können oder den Mund bewegen oder etwas. Aber es gibt auch Krankheiten, bei denen das so stark eingeschränkt ist, dass sie dann nicht mal mehr zwinkern können und damit dann jeglichen Kontakt zur Außenwelt irgendwie verlieren. Also meistens ging dann noch die Kommunikation über Zwinkern, ja. Also man kann ja irgendwie mit so Kameras eben das Zwinkern wahrnehmen und Leuten dann entsprechend beibringen, darüber zu kommunizieren. Aber wenn auch das nicht mehr möglich ist, dann ist das sehr, sehr schwierig und es stellt sich dann auch irgendwann die Frage, sind die überhaupt noch bei vollem Bewusstsein? Falls ja, wollen sie überhaupt noch entsprechend weiterleben? Und da gibt es schon seit einigen Jahren die Idee, dass man mit Brain-Computer-Interfaces, also mit dem Abgreifen von Hirnwellen, diese Fragen beantworten kann. Also dass man direkt im Gehirn praktisch messen kann, Antworten auf Fragen. Und jetzt haben das wohl Forscher nochmal probiert. Also ich weiß, dass es schon mal probiert wurde, aber jetzt gibt es hier wohl eine neue Arbeit dazu, in dem Forscher eben das Ganze nochmal ausprobiert haben und gesagt haben, hier als Reaktion auf die Aussage, ich liebe das Leben, kam von dreien der vier an den Test teilnehmenden Patienten ein Ja. Ebenso bei der Frage, sind sie glücklich? Bei der vierten wurden keine offenen Fragen gestellt, weil ihre Eltern fürchteten, sie sei emotional nicht stabil genug dafür. Und jetzt ist eben eine Schnittstelle geplant, die gelähmten Patienten das Auswählen von Buchstaben auf einem Bildschirm erlauben soll. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir eine Def Radio Sendung zu Brain-Computer-Interfaces schon gemacht und darüber da drin genau über solche Sachen gesprochen. Falls ich mich da jetzt irre und wir doch keine Sendung darüber haben sollten, wir haben auf jeden Fall eine Chaos-Seminar-Folge dazu gemacht, also einen Vortrag im Chaos-Seminar, den man sich anschauen kann auf ulm.ccc.de. Ja, also sehr spannendes Thema. Jo. Genau. Weiteres Thema. Hast du gerade was? Sonst hätte ich da noch was von einem Fledermausroboter.
Ich habe
von dem schon gehört. Ja, hast du schon von dem BadBot 2 gehört? Die Nachricht kam vorgestern raus. Und da gibt es jetzt einen Roboter, der einer Fledermaus ähneln soll und deren Flugmanöver nachahmen kann. Fledermäuse sind ja bekanntlich extrem wendig. Und der Roboter hat wohl noch nicht die volle Bewegungsfreiheit von Fledermäusen, ist aber wohl schon tatsächlich relativ beeindruckend. Und zwar, ja, Fledermäuse, wie gesagt, die sind wahnsinnig wendig und haben Flugmanöver, bei denen die andere Lufttiere, ja, sagen wir mal, alt aussehen lassen. Und ja, das ist ganz interessant. Es gibt da auch ein Video davon. Und wer sich das anschauen möchte, sucht im Internet einfach mal nach BAT, also BAT wie die Fledermaus, Bot 2. Und ja, dieser hat eben auch so ähnliche, er sieht aus wie eine Fledermaus, hat auch so weiche Flügel und sieht sehr, sehr spannend aus. Ja, draußen geht jetzt der Lärm wieder ein bisschen los. Wir nähern uns jetzt auch langsam dem Ende der Sendung. Ich weiß nicht, was hältst du davon? Sollen wir einfach mal hier an der Stelle einen Schlussstrich ziehen? Wir hätten zwar noch ein paar Nachrichten, oder hast du gerade noch was Kurzes, was wir reinschieben wollen?
Nee, ich habe nichts mehr.
Dann würde ich einfach mal vorschlagen, aufgrund des Lärms, den wir draußen haben, und da wir heute auch schon viele, viele Themen behandelt haben, verabschieden wir uns für heute hier. Wir waren heute Def Radio, die das discordische Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Mit mir im Studio war Tai, ich bin Matu und wir hören uns wieder in 14 Tagen hier auf Radio Free FM. Wir hoffen, wir hatten eine interessante Sendung heute und sind auch wieder gespannt auf die weiteren Themen, die so kommen. Wir verabschieden uns mit ein bisschen Musik von Amity in Fame. Freie Musik wie immer. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.